Hallo und herzlich willkommen bei des Pudels Kern, heute live aus dem Museum Ludwig und heute nicht nur baulich, sondern auch inhaltlich Herz an Herz mit der Kölner Philharmonie. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Wir sind David Maria Gramse und Elisa Erkelenz. Wir machen den Kern des Pudels zu ganz verschiedenen Fragen und suchen dabei Verbindungen zwischen vermeintlich ganz weit voneinander entfernten Bereichen.
Heute geht es um Leben und Tod und ihre Verbindung zum Glück. Also um gutes Leben und gutes Sterben und was das sein kann. Und natürlich auch zu der Frage, was die Musik auch jenseits vom gerade gehörten Trauermarsch dazu zu sagen hat. Und wir haben dafür zwei ganz fantastische Gäste hier. Nina Guroll, und sie ist nicht nur Pianistin, sondern auch Sterbebegleiterin. Und Professor Dr. Tobias Esch, er ist Neurowissenschaftler, Arzt und er forscht zu unserem Glück. Herzlich willkommen.
Mal runtergebrochen auf den Kern. Was ist eigentlich Glück? Das Glück hat ja den Ruf, manchmal etwas oberflächlich und flüchtig zu sein.
Glück ist alles andere als oberflächlich, sondern Glück ist in unserer Matrix eingebaut. Wir sind von Geburt aus dafür gebaut und gemacht, glücklich zu sein. Glück ist nichts einfach nur nice to have, sondern Glück ist eine innere Richtschnur, die uns anhand von Impulsen aus dem Belohnungssystem im Gehirn sagt, was richtig für uns ist und damit auch für uns alle. Das heißt, Glück ist im Grunde genommen das, was uns antreibt, was uns Beweggrund ist und uns zeigt, unterbewusst, wo wir langgehen sollen. Insofern, Glück ist harte Biologie. Wir finden das schon, die Substanzen, die Stoffe, die daran beteiligt sind, bei einfachsten Lebewesen, sogar schon bei Bakterien. Und das ist in der Evolution deswegen konserviert worden, weil es unschlagbar gut und wichtig für uns ist.
Nina, hat deine Arbeit als Sterbebegleiterin für dich verändert, was Glück sein kann? Hast du eine andere Auffassung davon heute?
Ich glaube schon, weil in der Auseinandersetzung mit Traurigkeit meiner Erfahrung nach auch ganz viel Glück liegen kann. Und dass ganz viel Glück auch darin liegen kann, wenn es eine Verbundenheit in einem gemeinsamen Schmerz, in einem gemeinsamen Trauern gibt. Von daher ist die Auseinandersetzung mit eigener Traurigkeit vielleicht manchmal auch eine Form von Glück, weil es eine Bewegung gibt.
Das Glück mit Verbundenheit zu tun hat, ist auch was, was du eigentlich öfter sagst, ne?
Ja, also wenn man in den Maschinenraum des Glücks dann hineingeht, dann finden wir im Grunde genommen drei Zustände. Und die HörerInnen und ZuschauerInnen werden das alle hoffentlich kennen, hoffe ich. Das eine ist das Glück der Vorfreude, dieses jugendliche Glück, dieses ekstatische Glück. Wir sprechen auch von Mastery Moments oder Hochmomenten. Also wenn irgendwas passiert, wo einem das Herz aus der Brust springt, wenn man verliebt ist, wenn man vielleicht die Nachricht bekommt, dass man schwanger ist und sich das gewünscht hat, oder wenn man ein Projekt macht oder eine Musik hört, wo plötzlich das Gefühl ist, da ist was ganz Großes. Also dieses Ekstatische, was man körperlich fühlen kann, das ist das eine.
So eine Euphorie auch?
Oder? Euphorie, und die Botenstoffe, die daran beteiligt sind, machen eben genau so ein das Gefühl, davon will ich mehr haben. Davon kann man geradezu süchtig werden, wenn man sich von Glücksmoment zu Glücksmoment hangelt. Und der Begriff oder das Bild Glücksmoment sagt es schon, diese Form des Glücks ist vergänglich. Die können wir nicht festhalten, die rinnt einen durch die Finger, während sie passiert. Und deswegen machen wir uns auf zum Nächsten und zum Nächsten und zum Nächsten. Da wollen wir was haben. Dann gibt es eine andere Form des Glücks, die schmeckt ganz anders. Das ist nämlich, wenn etwas Unglückliches, etwas Schwieriges eine Pause einlegt. Wir nennen das Erleichterung. Denken wir an einen Konflikt, einen Schmerz, eine Krankheit, vielleicht auch eine Trauer. Wenn plötzlich in den Nebel der Trauer kleine Wolken oder Lichtstrahlen durchdringen. Sowas in der Art. Und dann gibt es, das heißt, dass diese Form des Glücks ist, wenn ich etwas eigentlich nicht haben will und ich Moment Pause habe, Erleichterung. Und dann gibt es die dritte. Da gibt es im Deutschen dieses wunderschöne Wort Glückseligkeit oder Zufriedenheit. Frieden. Hesse sagt, wenn die Seele ruht, wenn wir im Jetzt genau da sind, wo wir sein wollen, wir müssen nirgendwo hin, wir müssen aber auch nicht von etwas weg. Und wir sehen in unserer Forschung, dass das der Moment ist, wo wir maximal in Verbundenheit sind mit uns und der Welt. Wenn wir vom Ich zum Wir uns öffnen. Viktor Frankl, der berühmte Nervenarzt, hat vor 80 Jahren von der Selbsttranszendenz gesprochen. Wenn das Ich sich auflöst und in etwas ganz Großes aufgeht. Das finden wir erstaunlicherweise gerade in der zweiten Lebenshälfte häufiger. Und wenn Menschen ganz schwierige Phasen durchleben, wo sie gemerkt haben, dass in der Gemeinschaft Halt ist. Und wenn wir in die Gemeinschaft einsinken können oder auch in die Musik, dann haben wir dieses Gefühl der Glückseligkeit.
Da wollte ich gerade genau da andocken, ne? Als du sagtest, aufgehen in etwas Größerem. Ne? Da denkt man zum Beispiel an das gemeinsame Musizieren im großen Orchester oder auch im Publikum geht man ja auch auf in diesem großen Ganzen. Und du hast von der Verbundenheit in der Trauer gesprochen, was ja auch im Rahmen von Musik stattfindet. Wie ist das mit der Musik? Ihr seid ja beide, wir dürfen verraten, Tobias Esch ist quasi auch Musiker, Trompeter, hatte einen Studienplatz und sich dann wie so viele Mediziner leider für den Arzt entschieden.
Musik ist eben das Medium, das es schafft, Menschen zusammenzubringen, die im Alltag vielleicht getrennt bleiben. Und gerade in Bezug auf Tod, Sterben und Trauer ist es eben auch eines der Mittel, um eine Verbundenheit zu schaffen, die nicht über Worte funktionieren muss, sondern man darf sich da reinbegeben. Wir wissen ja auch, dass Musik einfach einen sehr starken Effekt auf unseren Körper hat. Also hat Einfluss auf Blutdruck, auf Herzschlag. Und damit kann man natürlich total viel Verbundenheit schaffen, ohne dass es über eine kognitive Ebene läuft.
Es ist auch ein Weg, wir hatten da die verschiedenen Ebenen von Glück, aber auch das dazu gehört vielleicht nicht nur die Euphorie, sondern auch, dass zum Leben einfach auch die Abgründe dazu gehören. Ist Musik auch ein Weg, das irgendwie ganz auf den Punkt begreifbar zu machen, auch auf einer tieferen Ebene, dass eben all das dazugehört?
Es funktioniert eigentlich in beide Richtungen ja auch wieder. Also einerseits das Schreiben von Musik ist für viele Menschen eine Erleichterung gewesen, um sich auszudrücken, um Schmerz loszuwerden oder um auch vielleicht Glück festzuhalten. Und andererseits das dann wieder rauszuschicken als Interpret oder Interpretin und Menschen damit zu erreichen, ist gleichermaßen eigentlich Glück schaffend und Verbundenheit schaffend. Also es ist einfach ein total wichtiges Medium in dem Zusammenhang.
Du spielst ja auch im Hospiz, Nina. Hast du eine Erfahrung dort gemacht, eine besondere, die du teilen willst, auch mit der Musik dort?
Ich glaube, da gibt es ganz viele. Das ist immer wieder besonders, wenn man Musik im Hospiz spielt, weil sie so unmittelbar wirkt. Und das ist einerseits für mich als Pianistin besonders, weil es ein sehr viel näherer Moment ist als auf einer Konzertbühne, wo es immer irgendeine Form von Distanz eigentlich gibt. Und andererseits aber eben auch bei den Menschen im Hospiz mit ihren Angehörigen. Ich war vor einigen Jahren im Hospiz Leuchtfeuer in Hamburg, was an sich ja schon ein total besonderer Ort ist, weil er mitten auf der Reeperbahn angesiedelt ist, also das Sterben eigentlich inmitten des blühenden und bunten Lebens. Und es gab dort die Situation, dass eine alte Frau mit ihrer Tochter dort war, die sehr zu kämpfen hatte in den letzten Tagen. Das hatte ich erst im Nachhinein erfahren. Die sehr schwer loslassen konnte, wollte, die sich schwer mit ihrem eigenen Versterben hat anfreunden können. Und bei ihr sind nie Tränen geflossen. Sie war in diesem kleinen Konzert oder in dieser musikalischen Begegnung mit ihrer Tochter und es flossen zum ersten Mal Tränen. Und das war für mich ein ganz besonderer Moment, dass ich das einerseits in dem Moment schenken durfte, diesen Moment der Erlösung vielleicht auch, wenn endlich Tränen fließen können, wenn Trauer zugelassen werden kann. Und andererseits hat es mich auch einfach total gefreut für diese Mutter und Tochter, dass sie diesen stillen Moment miteinander haben durften, ohne miteinander zu sprechen. Und es hat mir einfach als Pianistin, die ich nun mal hauptberuflich bin, einfach auch wieder einmal vor Augen geführt, wie besonders das ist, was wir eigentlich machen.
Hat das deine Haltung als Künstlerin auch in anderen Bühnensituationen verändert? Also die Arbeit in dem Bereich, gehst du anders auf die Bühne?
Ich glaube, ich gehe schon anders auf die Bühne. Also diese dieses unglaublich nähestiftende Potenzial von Musik, das nehme ich anders mit auf die Bühne. Also, ich versuche sehr viel ehrlicher mit dem musikalischen Werk selbst auf der Bühne umzugehen. Und ich lasse mich viel mehr auf die Frage ein, wie viel Verletzlichkeit ein Konzertsaal heute eigentlich zulässt und wo da die Grenzen liegen.
Das ist ja eine Frage der Haltung eigentlich, ne? Also Haltung als Künstlerin, Haltung natürlich auch in der Sterbebegleitung ist wahrscheinlich wichtig. Also es ist irgendwo mal gesagt, dass du wahnsinnig offen sein musst, einfach in so einer Situation. Wie ist es bei deiner Haltung als Arzt, Tobias? Du schreibst ja recht viel darüber, auch über die Augenhöhe. Kannst du welche Haltung ist dir besonders wichtig in so einer Situation? Du bist einem Patienten, einer Patientin gegenüber. Was versuchst du da aufzubauen?
Also zunächst erstmal ist die entscheidende Haltung, dass wir uns als Menschen begegnen. Das klingt so total platt und hat man tausendmal gehört, weil der Patient, die Patientin, die zu mir kommen, die kommen ja zu mir wegen einer Expertise, die ich vorgebe zu haben. Das heißt, wir sind jetzt erstmal nicht auf Augenhöhe. Und das Spiel oder der Tanz, der dann stattfindet, ist, sich auch verletzbar, auch angreifbar, auch in Frage stellen zu lassen, so zu zeigen, als Mensch, um in der Lage zu sein, eine Verbindung, eine authentische und ehrliche Verbindung einzugehen. Wir haben das gerade in einer Doktorarbeit untersucht, weil ich das so häufig erlebt habe, was ich gleich sage, dass ich dachte, möglicherweise findet das systematisch statt, nämlich ich nenne das den heiligen Moment. Nämlich der Moment, wenn sich zwei Menschen auf Augenhöhe treffen. Ich hoffe, Sie alle kennen das. Das muss nicht nur in der Medizin sein, das gibt es. Wenn ich sage, heiliger Moment, muss man gar nicht erklären, was das ist. Das ist so ein Moment einer Begegnung, vielleicht manchmal auch zwischen Fremden, wo es einen kurzen Moment des tiefen Verstehens gibt. Das Gefühl, ich treffe den Menschen in dir. Und ich glaube, dass das die Haltung sein muss, mit der wir auch in der Medizin miteinander umgehen. Denn ich bin genauso Mensch, ich bin genauso auf die Welt gekommen und ich werde genauso gehen. Wir sind alle ExpertInnen oder eben auch nicht. Und ich nutze gerne das Bild des äußeren und des inneren Arztes. Also ich bin dann vielleicht der äußere Arzt, aber ich treffe und versuche zu adressieren den Arzt oder die Ärztin in dir. Paracelsus nannte das den Archäus. Und der ist nicht besser oder schlechter, der ist genauso notwendig. Die beiden müssen zusammen behandeln. Und das bedeutet auch, anzuerkennen, wo die eigenen Grenzen liegen. Wo mein Wissen auch zu Ende ist. Und das auch ehrlich einzugestehen. Denn wir lernen in der Medizin immer nach Algorithmen vorzugehen. Wenn das, dann das. Entscheidungsbäume. Klingt alles furchtbar logisch. Punkt ist nur, erstens, Mensch hat meistens nicht nur ein Problem, sondern unzählige. Ich auch. Kommt noch hinzu. Und drittens, was wenn nicht? Was wenn jetzt am Ende nichts mehr steht? Im Labo steht nicht, dann ist zu Ende. Da steht immer noch, es gibt immer noch irgendwas. Die Realität ist aber oft, da ist am Ende nur noch die menschliche Begegnung. Und das aushalten zu können und gemeinsam zu teilen, das ist das, wenn sich Menschen begegnen auf Augenhöhe. Und das ist dieses Heilige, auch in der Medizin. Das heißt, meine Haltung ist schon, die bestmögliche Behandlung anzubieten natürlich, aber als erstes den Menschen zu treffen, von dem ich im Übrigen auch lernen kann. Also ich bin auch neugierig. In meinem aktuellen Buch schreibe ich ganz viele Patientengeschichten, die mich berührt haben und die mich weitergebracht haben.
Da würde mich eigentlich bei euch beiden interessieren, es braucht viel Kraft, sich wirklich so in so eine Beziehung jeweils ganz reinzugeben, oder? Wo nehmt ihr das her?
Ich weiß gar nicht, ob es Kraft braucht oder ob es nicht einfach eine Ehrlichkeit braucht, auch mit sich selbst. Also das Anerkennen von eigenen Grenzen, das Anerkennen, wie fühle ich mich gerade in der Situation, in der Begegnung mit diesem anderen Mensch, was löst er oder sie in mir aus, warum und wie gehe ich damit vielleicht dann um. Also ich weiß gar nicht, ob es Kraft braucht, also mich kostet es keine Kraft, sondern mir schenkt es eigentlich Kraft, in genau diese Begegnung zu gehen, in diese Begegnung auf Augenhöhe. Ich sage immer dazu, dass es eine ehrliche Begegnung ist, weil das Sterben, also ich begleite eben Sterbende vor allem, ist mit der Geburt wahrscheinlich so der vulnerabelste Moment unseres Lebens. Und ich komme in diese Situation als zunächst fremder Mensch. Und wir müssen uns beide wahnsinnig verletzlich machen, um auf Augenhöhe überhaupt uns begegnen zu können. Und dadurch, dass, das klingt natürlich auch wieder so klischeehaft, aber dadurch, dass unsere Welt eben doch an vielen Punkten sehr schnell und sehr oberflächlich geworden ist und wir eine gute Distanz zueinander haben, auch dank sozialer Medien und Co., ist das eigentlich eine Form von Begegnung, die mir eher Kraft schenkt, als dass sie mich Kraft kostet. Und trotzdem, ne, wieder einmal eigene Grenzen kennen, gibt es Momente, die mich bewegen, die ich dann vielleicht doch auch mal mit nach Hause nehme und wo ich sage, boah, das beschäftigt mich irgendwie noch weiter und es bedrückt mich. Aber dann muss auch ich wieder in eine ehrliche Begegnung mit mir selber gehen und sagen, okay, warum und wie lege ich es wieder weg?
Ja, vielleicht zum Thema Kraft nur kurz, kann dem voll zustimmen. Ich denke, die meisten, die das hören, werden das wahrscheinlich auch so erleben. Wir wissen aus der Forschung, dass der Mensch drei Grundbedürfnisse hat. Jetzt kann man das lange diskutieren, sind es fünf oder sieben und nach Maslow und dies und das. Aber im Grunde genommen, je nachdem, wie man das liest, kommt es auf drei zentrale Bedürfnisse zurück, die wir haben. Das ist das Bedürfnis zu existieren, zu überleben. Also ein existenzielles Bedürfnis. Im Falle der Sterbebegleitung sind wir automatisch im existenziellen Raum. Das zweite ist das Bedürfnis nach Beziehung oder nach Bezogenheit. Wir Menschen sind immer in Bezug zu etwas. Wir existieren nicht ohne Bezug. Es gibt uns nicht ohne Bezug. Und wir brauchen das. Das ist wie die Nahrung, in Bezug zu sein. Wenn wir mit einem Menschen sind in einer solchen Situation, dann sind wir unmittelbar bezogen. Das ist auch das, was vielleicht den Arzt oder TherapeutInnen oder Heilerberuf, vielleicht auch die Musik ausmacht, dass wir uns in der Beziehung, im Beziehungsraum treffen. Und das dritte ist das Bedürfnis nach Wachstum. Und was wir sehen, wiederum in unserer Forschung, aber ich kann das auch von mir selber sagen, ist, dass wir in solchen existenziellen Momenten, auch wenn wir existenziell selbst gefordert sind, die Chance haben zu wachsen. Wir machen zum Beispiel Forschung mit Menschen, die im Rollstuhl sitzen nach einem Unfall, nach einschneidenden Lebensereignissen. Oder wir nennen das posttraumatisches Wachstum nach ganz schwerwiegenden Ereignissen. Und der Mensch, frei nach Viktor Frankl, will leben. Der Mensch will, hat diesen Überlebensimpuls. Das heißt, wir wollen wachsen und wir wachsen auch über uns hinaus. Möglicherweise auch in einer solchen Situation, selbst wenn das Ende dann da ist. Aber die Art und Weise, wie wir dann gehen, macht einen solchen Unterschied aus. Ich habe selber in der Krebsheilkunde gearbeitet und das war das mit Faszinierendste für mich zu sehen, wie unterschiedlich Menschen auch gehen. Und das hat mich fasziniert. Was können wir da voneinander lernen?
Gibt es für euch eine gute Art zu gehen, also eine gute Art zu sterben? Und wenn ja, was sind Faktoren, die ihr auch aus eurer Erfahrung da gesammelt habt, die dafür eine Rolle spielen? Das Loslassen ist schon gefallen, also das zu können. Was sind da eure Erfahrungen?
Also da können wir jetzt ganz viel drüber reden und ist wahrscheinlich auch ganz individuell. Aber es gibt so ein paar Punkte, die man immer wieder hört, so will ich es mal sagen. Das eine ist diese berühmte Lebensbilanz. Also wenn wir immer im Hadern sind, was wäre wenn, hätte ich damals dies oder das, wo wäre ich gewesen? Also wenn ich quasi in der Rolle des Opfers oder desjenigen bin, der im Bedauern lebt, dann lebe ich nicht voll. Es gibt bestimmt viele Gründe dafür und es ist auch schwierig, das von außen dann im Einzelfall zu beurteilen. Aber ich sehe, dass Menschen, die das Gefühl haben, ich bin dankbar, Das Leben ist voll oder es ist erfüllt. Das ist vielleicht ein Geschenk, aber es ist auch eine Entscheidung, dass das zum Beispiel oft mit sehr viel Würde einhergeht und auch einer gewissen inneren Zufriedenheit. Und das andere ist, Frankl nutzt dieses Bild des Heustalls oder des Heuschobers, in das die Ernte eingefahren wird. Und wir Menschen neigen dazu, dass das Leben immer kürzer wird und wir sozusagen das Gefühl haben, hätte ich mal, was wäre noch alles? Und man das Gefühl hat, das hört man immer wieder, das Leben läuft immer schneller und es ist plötzlich vorbei. Und wir fragen, was war das jetzt eigentlich so? Und Frankl stellt daneben das Bild und sagt, das Leben kommt von vorne durch uns hindurch. Und das, was wir schaffen, das, was wir hinterlassen, ist der volle Schober sozusagen. Das ist die Ernte unseres Lebens. Und wir neigen dazu, das abgeerntete Feld da draußen zu sehen, die Stoppeln. Und das sieht ganz furchtbar trist aus. Und wir vergessen, dass wir einen ganz vollen Speicher haben und dass das das Manifest ist, die Realisierung unseres Daseins. Und dass allein die Tatsache, dass wir hier sind, / waren, dass es uns getroffen hat, aus den unendlichen Möglichkeiten des Daseins, dass nur wir gerade jetzt hier, auch heute in diesem Moment zusammen sein können, das ist einfach ein unglaublich unwahrscheinliches Geschenk in jedem Moment. Und wenn es vorbei ist, wissen wir, dass wir das gehabt haben.
Deckt sich das mit deinen Erfahrungen oder hast du andere gemacht?
Ich glaube, dass diese großen Fragen, also was habe ich getan, habe ich ein erfülltes Leben geführt, was habe ich bereut und was nicht, hadere ich mit bestimmten Dingen, habe ich noch was auszusprechen mit meinen Verwandten etc., dass die auch vorkommen. Ich erlebe es natürlich in der 1-zu-1-Situation nochmal viel kleiner und viel persönlicher. Und da würde ich sagen, dass abgesehen davon, dass es immer schwierig ist, über gutes Sterben zu sprechen, weil wer bewertet das eigentlich?
Also man selber jetzt, würde
genau,
ich sagen.
Genau, man selber. Und dass da wahrscheinlich meistens die Antwort kommen wird, naja, Hauptsache schmerzfrei. Was ja Gott sei Dank heutzutage in der Palliativmedizin so weit fortgeschritten ist, dass das in vielen Fällen zumindest ermöglicht werden kann. Aber eben in dieser 1-zu-1-Situation mit Sterbenden stellt sich viel öfter in meiner Erfahrung nach noch die Frage nach einer Befriedung mit dem Leben, mit dem, was war und der Frage, wie es eben ein friedliches Ende geben kann und eine Befriedung mit sich selbst vor allem. Von daher würde ich es ein bisschen kleiner fassen, also so die letzten Tage und Wochen stellen sich, glaube ich, dann doch nochmal auch andere Fragen als die ganz großen.
Wobei Befriedung klingt gar nicht so klein für mich, ehrlich gesagt.
Nee, ich muss da auch denken. Also ich finde, das ist genau dieser Zustand des inneren Friedens, den wir natürlich irgendwie alle uns ersehnen. Ich weiß, dass mein Vater Jahre vor seinem Tod grundsätzlich mit der Tatsache, dass er sterben würde, keine Schwierigkeit hatte, aber Angst hatte vor dem Sterben. Also das ist schon das, was du gesagt hast. Und doch habe ich es ganz oft erlebt, das ist jetzt ganz schwierig, weil das bin jetzt Wissenschaftler, das, was ich jetzt erzähle, ist jetzt eine Beobachtung, ist jetzt nicht Wissenschaft. Aber dass es diesen Moment gibt, bei vielen Menschen, ganz unabhängig von der Diagnose, wenn der Tod naht, das können auch jüngere Menschen sein, erstaunlicherweise, wenn klar ist, jetzt gibt es keine Umkehr mehr. Dann gibt es ganz häufig irgendwo einen Punkt, und da sind die Menschen ganz oft noch klar genug, wo plötzlich sie ruhig werden. Und plötzlich kommt so ein Einverstandensein. Und plötzlich kommt so ein Gefühl des, okay. Ich habe das in meinem Buch auch beschrieben, bei einem Patienten, der jung war, starb an Krebs, das war alles furchtbar. Und es gab den einen Tag oder 3 Tage vor seinem Tod war das, wo ich zum Hausbesuch kam und ich schon beim Betreten des Hauses merkte, irgendwas ist anders heute. Die Frau machte auf und war nicht wie sonst immer so, da ist er, der Doktor, und gehen Sie wieder nach oben, er wartet auf Sie, sondern sie machte auf und lächelte mich an. Die Kinder, die von der Schule gekommen waren, die sonst immer ganz, wenn der Arzt kam, immer schon, die waren fröhlich und tanzten im Wohnzimmer. Und dann kam ich zu dem Patienten in sein Zimmer und er strahlte mich an und sagte, ich bin jetzt soweit. Und das habe ich ganz oft gehört. Also dieses Zufriedenheit, innerer Frieden, sich befrieden, nennen wir es, wie wir es wollen, aber wir sehen ganz oft, dass es diesen Moment gibt, wo irgendwas passiert in uns, was dann irgendwie einverstanden ist. Das wird nicht jeder haben. Statistisch gesehen weiß ich nicht, da gibt es wenig Untersuchungen dazu, aber ich habe das sehr oft erlebt.
Ja, kann ich genauso auch aus meinen Begleitungen bestätigen. Also ich hatte auch Begleitungen, wo gekämpft wurde bis zum Schluss eigentlich dagegen, also gegen das Sterben. Und es eine wahnsinnige Wut gab. Und es gibt aber diesen Switch-Moment, wo es eine Befriedung gibt mit dem eigenen Lebensende. Ja, und das ist ein sehr schöner.
Tobias, du hast im Vorgespräch gesagt, du glaubst, dass die Angst vor dem Tod Treiber aller großen Probleme ist.
Ja, ich glaube, ich bin ja heute der für die großen, etwas zu großen Antworten vielleicht. Vielleicht muss ich mich jetzt noch ein bisschen abrüsten. Aber ja, also was ich damit meine, ist Folgendes. Und ich weiß nicht, wie Sie das und ihr das empfindet. Aber wenn wir überlegen, was sind die 5, 4, wie auch immer, großen Themen unserer Zeit, Krisen unserer Zeit, ich will sie nicht wieder alle aufzählen, ihr kennt sie alle, aber sowas wie Klima oder Kriege oder Corona oder soziale Medien und Einsamkeit und so weiter. Ich glaube, das zentrales Motiv all dieser Probleme irgendwo ist, dass wir Menschen es mit der Welt und mit uns, wie es ist, in diesem Moment nicht aushalten können. Dass wir es einfach nicht schaffen, mit dem, wie es jetzt ist, okay zu sein. Mit dem, wenn ich in den Spiegel schaue und sage, ja gut, du bist echt älter geworden, das lässt sich nicht verheimlichen. Oder die Kinder sind ausgezogen oder ziehen aus. Oder ich habe was nicht erreicht, was ich erreichen wollte. Oder irgendein Schmerz ist ein Schmerz. Also wir wollen ständig, dass etwas anders sein soll. Und dann lenken wir uns ab über soziale Medien, über Handy, über Konsum, über Fernsehen, sonst was. Wir gehen raus aus diesem Körper. Wir leben wie Mr. Duffy bei James Joyce unser Leben genau in der Nachbarschaft zu uns selbst. Weil bei uns selbst ist eigentlich nicht so schön, glauben wir. Deswegen gehen wir zum Nachbarn, wo es vielleicht schöner ist und schauen uns den beim Bachelor im Fernsehen an oder irgendwas. Irgendwas ist irgendwie schöner, lenkt uns ab oder bringt uns weg von unserem kleinen, tristen, schwierigen Leben. Und am Ende ist es die Frage, kannst du mit dir, wie es jetzt ist, vielleicht auch mit der Langeweile, okay sein? Wenn wir das könnten, würden wir anders konsumieren. Wir würden vielleicht nicht immer auf der ganz großen Weltkarte unser Ego ausleben oder sonst was oder den Nachbarn als Bedrohung sehen und Kriege oder Ähnliches machen. Wir würden anders mobil sein. Ich will das nicht wieder aufzählen und ich weiß auch, dass das wahrscheinlich nicht ausreicht. Ich glaube aber, dass im Kern viele Probleme unserer Zeit oder auch des Menschen insgesamt seine, ich will nicht sagen mangelnde Fähigkeit, aber die Konfrontation mit dem nackten Dasein, wie es ist, die Selbstreferenz, das ist etwas, das müssen wir aushalten können. Und es gibt heute immer mehr, was uns davon ablenkt, es damit aushalten zu können.
Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es weniger die Angst vor dem Tod ist, als vielmehr, und da würde ich bei dir anknüpfen, die Unfähigkeit des Menschen, sich einem natürlichen Lauf der Dinge hinzugeben, Also warum wird der Tod als so großes Monstrum eigentlich von uns weggedrängt ständig? Oder warum versuchen wir uns selbst von diesem Ereignis so konstant wegzudrängen? Na, eigentlich, weil wir, also die Natur hat es ja eigentlich schlau gemacht. Sie bereitet uns unser ganzes Leben lang auf das Ende unseres Lebens vor. Jeden Tag. Mit kleineren Verlusten, wenn wir älter werden, verlieren wir an Beweglichkeit etc. Das heißt, die Natur hat es eigentlich schon ganz gut gemacht und wir könnten eigentlich uns dem hingeben und darauf vertrauen. Das heißt, das große Problem ist eigentlich die Negation des Menschen gegenüber dem natürlichen Lauf der Dinge. Und das in vielerlei Hinsicht. Also Natur als gewaltige Macht. Also wir würden ständig und stetig gegen die Naturgewalt verlieren. Also deswegen haben wir uns in die Klimakrise gestürzt. Deshalb können wir so wenig gut mit dem Tod als ganz natürliches Ende unseres Lebens, als vielleicht auch einfach Vollendung des Lebens, wenn man es mal schöner konnotieren möchte. Deshalb können wir uns damit so wenig anfreunden und flüchten uns eben dann in artifizielle Welten, in künstliche geschaffene Welten, die aber meiner Meinung nach nur temporär existieren können und spätestens auf dem Sterbebett werden wir ohnehin alle mit diesem natürlichen Lauf der Dinge konfrontiert. Also warum nicht eigentlich schon ja, im Laufe des blühenden Lebens?
Wir können das ja mal umdrehen. Das ist ja auch ein bisschen das, womit wir hier so reingegangen sind, eigentlich Glück und Tod aneinander zu stellen. Wenn wir es schaffen, uns die Endlichkeit bewusster zu machen, also das nicht zu verdrängen, ist das auch ein Schlüssel zu einem erfüllteren Leben? Oder du hast es ja so formuliert in einem Buch deiner vielen Bücher, wofür stehe ich morgens auf? Also, dass man eigentlich in die Antwort hineinleben sollte auf diese Frage. Weil die Frage klingt ja sehr einfach, ist aber eigentlich sehr, sehr komplex, wenn man sich das mal so ganz genau überlegt. Aber kann das Bewusstsein der Endlichkeit dabei helfen, diese Frage zu beantworten und darüber auch eigentlich zu einem glücklicheren Leben zu kommen?
Also erstmal ja.
Gut.
Das Gute ist, du hast Rilke zitiert gerade, in die Antwort hineinleben. Das Schöne ist, wir müssen uns diese Fragen alle gar nicht, oder wir müssen die Antworten gar nicht immer alle haben. Also wenn wir das jetzt schon zum Lebensbeginn alles haben müssen, und Endlichkeit und so weiter, wow, meine Güte, ja. Also lass mal schön auch die Zeiten der unbeschwerten Jugend und all das, das soll auch schon genau sein. Denn, wie du es gesagt hast, die Natur hat uns darauf eingerichtet. Das ist genau das, mein Eingangsstatement, das Glück, auf die Frage, was ist Glück, etwas Biologisches ist. Wir haben eben genau dieses ekstatische Glück, das Glück des Aufmachens, des Wachsens, des in die Freiheit und Autonomie gehen, vor allen Dingen in der Jugend. Dann die Phase der Erleichterung, wenn wir gerade irgendwie sagen, der nächste Tag und der nächste Tag und der nächste Tag geschafft. Wenn wir nach Hause kommen, die Tür ins Schloss fällt und okay, ich bin noch da, ich habe keinen Burnout oder wenn auch immer, irgendwie werde ich es überleben. Und dann diese Glückseligkeit, das ist dieses Gefühl des Ankommens in den Hafen einlaufen, gerade in der zweiten Lebenshälfte. Und das Spannende ist, diese Phasen laufen normalerweise, wir nennen das Inhibitionstheorie, die laufen normalerweise wirklich nacheinander ab. Und die hemmen sich gegenseitig. Der Jugendliche, der sich aufmacht und risikobewusst ist, der denkt nicht an Sterben, wenn er U-Bahn-Surfen macht. Das ist dem überhaupt nicht klar. Es ist gerade in meinem erweiterten Bekanntenkreis wieder, das ist nicht das erste Mal, ein Jugendlicher ums Leben gekommen, letztes Wochenende, der leicht angetrunken vermutlich auf Güterwagen herumgeklettert ist und dann einen Stromschlag gekriegt hat und vor den Augen seiner Freunde verbrannt ist. Nicht das erste Mal. Als Jugendlicher, der das Gefühl hat, ich mache mir die Welt untertan, denkt man daran nicht. Das ist auch okay, dass man dieses Bewusstsein nicht hat. Das wächst dann mit der Zeit, weil diese Phasen sich aufeinander aufbauen. Und irgendwann ist dann die Phase der Glückseligkeit eine, wo ich merke, okay, auch dieser Körper, der wird irgendwann vergehen. Und die Endlichkeit, die daran steckt, ist genau dieses Schöne, wie du gesagt hast, die Vollendung, dass jede Phase wirklich einen ganz eigenen Geschmack hat. Und erst in der Komposition aller Phasen zusammen kommt der ganze Klang zum Klingen. Und deswegen kann ein erfülltes Leben aus meiner Sicht wirklich auch nur stattfinden, wenn es den Tod einschließt.
Aber nochmal zu der Frage des Bewusstseins darüber, weil es klingt ja so, als wäre es eigentlich egal, also ich sollte das vielleicht auch mit 20 noch gar nicht so auf der Platte haben, dass es irgendwie vorbeigeht, sonst stört mich das in meiner Euphorie vielleicht, oder? Also jetzt, ich meine, das sind ja alles wahrscheinlich Beschreibungen von Phasen, die aus der Empirie kommen, sonst klingt das natürlich so ein bisschen pauschal, weil ich würde jetzt sagen, ich kenne diese Zustände eigentlich selber auch schon alle irgendwie so parallel, natürlich auch andere, aber nochmal zu dieser Bewusstseinsfrage. Also hilft das? Den Tod schieben wir ja zumindest in Deutschland, wie es scheint, oft so ein bisschen weg. Wird es helfen, den wieder mehr reinzuholen? Egal in welchem Alter?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass das Bewusstsein über die eigene Vergänglichkeit viel präsenter ist, als wir merken. Ich glaube, dass die Auseinandersetzung damit nicht nur dann passiert, wenn ich morgens aufwache und denke, oh Gott, ich werde sterben, eines Tages. Sondern es ist ja eine internalisierte Grunderfahrung. Ich weiß, dass ich sterben werde und das weiß ich zu jedem Zeitpunkt, den ich lebe.
Ich vergesse das total oft.
Ich auch. Ja, das weiß ich gar nicht so genau, weil ich glaube, natürlich kann es etwas Bedrückendes haben, wenn ich mich bewusst mit meinem eigenen oder dem Tod anderer auseinandersetze, weil es eine große Verlusterfahrung ist, weil sie mit Trauer einhergeht. Aber die Auseinandersetzung damit, die wir vielleicht gar nicht immer so ganz bewusst mitbekommen, kann uns ja auch ganz viele Fähigkeiten schenken. Also warum frühstücke ich nicht jeden Morgen 3 Brötchen mit Nutella und trinke einen Liter Cola dazu? Weil ich weiß, es tut meiner Gesundheit nicht gut und würde mein Leben verkürzen. Da steckt ja auch schon eine unterbewusste Auseinandersetzung mit meiner eigenen Vergänglichkeit sozusagen irgendwie ja schon drin. Oder warum mache ich Halt an der Straße und laufe nicht einfach blind über die Straße, wenn Autos fahren. Also es sind ja immer so kleine Momente irgendwie, wo das Bewusstsein über eine eigene Vergänglichkeit schon existiert. Von daher glaube ich nicht, dass die Auseinandersetzung damit immer so ganz bewusst und irgendwie akademisch sein muss. Und ich muss mich jetzt aktiv damit beschäftigen, dass ich sterben werde oder dass andere sterben und der Tod, und der ist ja eh was ganz Schlimmes. Und ich muss mich jetzt damit beschäftigen, und es ist aber eigentlich unangenehm. Sondern es ist mehr eigentlich schon ganz tief in uns drin und es lohnt sich einfach nur manchmal ein bisschen genauer dahin zu hören und Ängste anzuschauen. Ängste sind ja auch ganz viel mit diesem Bewusstsein verbunden. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Von daher glaube ich, dass das Bewusstsein schon eben ganz oft da ist und ab und zu ein bewussteres Hinschauen natürlich hilft, um ein erfüllteres Leben oder ein glücklicheres Leben zu führen, weil es uns dann einfach die Angst einfach schon mal vorweg nimmt. Im Endeffekt ist ja das Sterben oder die Sterbephase und das, was in Sterbephasen passiert, auch nur eine Kulmination an Lebensthemen, die uns jeden Tag begegnen. Wir erfahren jeden Tag irgendeine Form von Verlust. Und in der Sterbephase kulminiert es sich eben. Und ich glaube, so diese kleinen Bewusstseinsmomente machen da schon einfach einen ganz, ganz großen Unterschied.
Ich würde nur eine Ergänzung machen wollen, nur weil ich dann ganz einen Tick anderen Blick habe, auf einen Teilaspekt zumindest. Das ist das, ich habe das vorhin gesagt, Inhibition, dass wir normalerweise im Alltag nicht ständig an den Tod denken sollen, solange wir sozusagen noch in der Phase sind des Wachsens, des Aufbauens. Das Kommen und Vergehen ist natürlich immer Teil des gleichen Prozesses. Goethe und viele Künstler, Musiker und Dichter schon gesagt. Und trotzdem glaube ich, dass es ganz gesund ist und auch wichtig ist, dass wir in vielen Phasen des Lebens, vor allen Dingen in der ersten Hälfte, den Tod nicht ständig als Begleiter haben, auch nicht im Bewusstsein. Und das soll auch so sein. Gesundheit ja, aber eine Ahnung von Vergänglichkeit ja, aber nicht im Alltagsbewusstsein. Weil es sozusagen, das ist so groß, dass es uns möglicherweise an der Stelle, wenn es zu früh kommt, gewissermaßen überfordert.
Da frage ich mich, warum? Und hat das auch was mit unserem Verständnis von Tod, Sterben und Trauer hier zu tun?
Nee, ich glaube nicht. Also aus unseren, jetzt kann ich wieder sagen, Daten lesen wir heraus, dass das etwas ganz Ubiquitäres ist. Etwas, also du sagst, man hält an der Straße und geht nicht auf die Straße, wenn die Autos kommen. Warum ist es so, dass weltweit Kinder, wenn sie einem Ball hinterherlaufen, auf die Straße laufen, weil der Ball da ist und denen ist das in dem Moment völlig egal, ob da ein Auto kommt? Weil es in bestimmten Phasen, gerade in der Jugend des Lebens sozusagen, in dem jetzigen Moment, diesem Kairos-Moment, völlig egal ist, was danach kommt. Und ob das tot ist oder nicht, spielt gar keine Rolle an der Stelle. Das Bewusstsein wächst dann aber und drängt immer mehr auch in das Alltagsbewusstsein. Und wir sehen das bei uns in der Forschung eben gerade dann, wenn wir in existenzielle Krisen kommen. Deswegen sehen wir, dass Menschen und auch Jugendliche, zum Beispiel wenn ich erinnere jetzt an einen bestimmten Jugendlichen mit 11 Jahren Diagnose Krebs, Leukämie, der hat eine Weisheit und ein Wissen und ein Bewusstsein dafür entwickelt innerhalb von ganz kurzer Zeit, im Zeitraffer-Effekt. Ich behaupte, dass diese Phasen, die normalerweise eben nacheinander sind und sich gegenseitig hemmen, das Ekstatische in der Jugend, das eher Verteidigen und die sozusagen sicherstellen, dass man überlebt in der mittleren Lebensphase und dann das Loslassen, das Ankommen, die Transzendenz, die Zufriedenheit in der letzten Lebensphase, dass das, wenn das Leben ganz anders läuft bei mir, weil ich durch einen Schicksalsschlag, durch eine schwere Erkrankung möglicherweise viel schneller dahin kommen muss, weil so wird es nicht sein, dann wird diese Hemmung aufgehoben. Und dann kann es plötzlich sein, dass man wie im Zeitraffer frei nach Frankel kommt, das alles auf mich zu. Und dann kriege ich durch ein Guckloch plötzlich einen Einblick in etwas, was ich normalerweise zu dem Zeitpunkt nicht sehen würde. Und dann können das auch Kinder haben. Aber normalerweise haben sie es nicht und mein Punkt ist nur, und sie sollten es auch nicht haben.
Mhm. Vielleicht kommen wir mal so von der eigenen Sterblichkeit auf die Sterblichkeit des Planeten. Der Klimawandel ist schon gefallen. Du hast im Vorgespräch, Nina, den Begriff Solastalgie genannt. Ich finde den sehr schön. Eigentlich kannst du beschreiben, worum es da geht. Also
im Endeffekt geht es um die Beschreibung einer Form von Trauer, die entsteht, wenn eigener Lebensraum, wie auch immer er sich definiert, anfängt zu verschwinden. Und wir setzen uns ja heute auch viel mit neuen Trauerformen auseinander, also die Klimatrauer, die ja jetzt auch Einzug erhalten hat ins ICD-10, dann Solastalgie, also Verlust von Lebensraum in verschiedensten Formen, Verlust von möglicher Freiheit, von möglicher Unbeschwertheit. Also die junge Generation, die heranwächst, eigentlich in einem Pool an Krisen. Und das Einzige, was sie gefühlt irgendwie von der Öffentlichkeit mitbekommen, ist, wir stecken in unendlichen Krisen, die wir alle gar nicht lösen können. Daraus entsteht auch eine neue Form von Trauer. Und damit müssen wir umgehen lernen.
Ja. Was könnten denn Wege daraus sein? Du hast mal irgendwo geschrieben, glaube ich, weniger vom Meer, ne?
Ja, also wenn wir sagen, das zentrale Motiv, gerade für diese Glückseligkeit und Zufriedenheit, und ich behaupte, das ist der Punkt, auf den alles zuläuft, wenn es gut läuft. Und nicht für jeden wird das so sein. Aber biologisch, glaube ich, sind wir dafür gemacht, das sehen wir aus unseren Daten eindeutig, dass wir dafür gemacht sind, diese Zufriedenheit zu erleben. Wir sehen das jetzt bei den 100-Jährigen, aktuelle Studie, 100-Jährigen Studie aus der Schweiz, 90% der 100-Jährigen sind zufrieden. Gesund ist von denen keiner, von außen betrachtet kein schönes Leben. Die sind aber zufrieden. Deswegen nennen wir das Zufriedenheitsparadoxon.
Wie definiert sich denn Zufriedenheit in dem Zusammenhang?
Fragen, die Leute fragen.
Was für sie Zufriedenheit bedeutet?
Nicht, was das ist. Wie geht's dir? Bist du glücklich? Bist du zufrieden? Was ist dir wichtig im Leben? Das sind die drei Fragen, die wir stellen. Auf einer Skala und dann kriegen wir die Antworten. Das ist übrigens die Skala, mit der man weltweit arbeitet. Also, und diese 100-Jährigen, die allen Grund hätten, nicht zufrieden zu sein, alleine oft, finanzielle Mittel ganz knapp, Ernährung bescheiden, kaum Besuch, kaum Mobilität, LebenspartnerInnen verloren, Enkelkinder kommen nicht mehr zu Besuch und vieles da draußen einfach nicht mehr verstanden. Und trotzdem zufrieden. Da ist also irgendwas anderes in uns und ich behaupte, das ist biologisch. Wir sind dafür gemacht, erstmal das zu erleben. So. Und das ist ein Moment, das sehen wir, in dem Menschen sich verbunden fühlen. Und Verbundenheit hat wie in einem Koordinatensystem die Ebene, ich fange mal so an, mit den Menschen um mich herum oder die mit mir waren, auch die nicht mehr da sind, aber ich bin trotzdem verbunden mit meinem Mann oder meiner Frau oder den Menschen, die auch nicht mehr da sind. Ich fühle mich mit denen immer noch verbunden. Die Menschen, die vor mir gegangen sind und die hinter mir gehen. Die Menschen, die zu mir aufschauen und zu denen ich aufgeschaut habe. Das Koordinatensystem auf der Ebene. Und dann der Boden, auf dem ich stehe. Die Heimat, die Sprache, die Klänge, die Musik, der Dialekt, die Gewürze, die Gerichte, das Wetter, der Geruch, die Farben, die Natur. Und dann, was über mir ist. Ob das Gott ist oder wo, da hat jeder seine eigene Erklärung. Aber irgendwas Größeres. Und Menschen, die diese Glückseligkeit erleben, haben ganz häufig das Gefühl, dass dieses Koordinatensystem zum Lebensende hin wie in der Mitte bei ihnen zusammenläuft. Während wir oft das Gefühl haben, wir sind sonst wo und nirgends, aber nicht bei uns, schildern uns diese Menschen, dass dieses Koordinatensystem am Ende sich in ihrer Mitte trifft. Und dann gibt es nichts mehr zu tun und nichts mehr zu erreichen. Das darf aber nicht zu früh passieren. Deswegen ist das biologisch ganz klug gelöst, dass das nicht zu früh passiert. Wir müssen nämlich vorher noch Häusle bauen und die Welt retten oder irgendwas machen oder sie in das Chaos stürzen. Aber dann verbrauchen wir kaum noch, wir konsumieren kaum mehr, aber wir haben plötzlich diese Zufriedenheit als etwas Inneres. Übrigens sagen fast alle, die jetzt kann ich auch gehen. Ich genieße jeden Tag, nicht genießen, das sagen, Genuss ist es weniger, aber ich freue mich auf jeden Tag oder ich bin dankbar für jeden Tag, den ich da bin. Aber ich kann jetzt auch gehen. Und insofern, was wir machen können, um diesen Zustand in uns zu nähren, auch jetzt schon, ist natürlich das Gefühl der Verbundenheit in uns jetzt stärken. Hier in diesem Raum, in dieser Stadt, mit dem Nachbarn, mit dem Unbekannten, mit der Welt, mit der Musik, mit der Kunst, so wie in diesem Gebäude. Also all das, wo ich merke oder worauf ich auf die Frage, wofür stehe ich morgens auf? Erste Frage. Und das, wo ich dann finde, das im Leben stattfinden lassen. Und die zweite Frage, die ich dann anschließe, ist, und warum gerade hier? Und wenn ich darauf keine Antwort habe, dann muss ich mir das überlegen, was das bedeutet. Aber vielleicht fällt mir was ein.
Ich würde bei dem Weglassen trotzdem gerne noch einmal nachhaken, weil ich mich schon frage, all diese Themen, die können ja mit mir selber zu tun haben. Du hast ja auch viel dich mit Achtsamkeit beschäftigt. Das klang auch viel mit Annahme, all diese Dinge, dem sich der Angst auch zuwenden, aussetzen und so weiter. Aber kann das nicht auch eine Haltung sein oder vielleicht so eine Art von kultureller Wandel, der dann im zweiten Schritt schon auch der Umwelt sozusagen dienen kann? Das wäre irgendwie schade, wenn das in so eine Ego-Geschichte führt und jeder einfach noch mehr bei sich ist den ganzen Tag.
Genau, also das ist natürlich völlig klar. Wenn das alles, was wir besprochen haben, darum geht, mich zu optimieren, mein Selbst zu optimieren oder mein Selbst zu befrieden, dann ist da irgendwas falsch verstanden. Es geht darum, eine Haltung zu entwickeln, in der, deswegen heißt dieses dritte Glückssystem, Glückseligkeit, nennen wir übrigens auch Affiliationssystem. Da geht es um das Wir. Es gibt eine Bewegung von dem jugendlichen Ich zum Wir. Und das Wir schließt die Generationen, die nach mir kommen, genauso ein. Nächstenliebe ist nicht nur auf dieser Ebene. Nächstenliebe schließt auch die nächsten Generationen ein, dass die Welt noch da ist für sie, dass die funktioniert. Das heißt, daraus erwächst ein ganz starkes Gefühl, zumindest sagen das unsere ProbandInnen, der Verbundenheit eben auch mit dem großen Ganzen, mit der Welt, mit der Verantwortung für die Erde, aber auch für die Generationen, die da kommen. Also natürlich wäre die Biologie, hätte uns das nicht eingepflanzt, dieses Belohnungssystem, wenn dahinter nicht ein ganz smarter Move steht, etwas zu tun, was eigentlich für uns alle richtig ist.
Das war des Pudels Kern mit Professor Dr. Tobias Esch und Nina Gurol zum Thema Glück.
Wir sind David Maria Gramse und Elisa Erkelenz.
Und die Partner von des Pudels Kern sind das Mozartfest Würzburg, die Staatsoper Hannover, die Kunstfestspiele Herrenhausen, das Ensemble Modern, das Bruckner Jahr 2024 und das Musikkollegium Winterthur. Co-Produktionspartner ist WDR 3, das Kulturradio. Wir danken auch sehr herzlich der Rudolf-Augstein-Stiftung und der GVL.
Alle Folgen von Des Pudels Kern könnt ihr auf Spotify, Apple Music, YouTube oder auf despudelskern.de hören. In der nächsten Folge sprechen wir mit dem Regisseur Julian Hetzel und der Theoretikerin Nikita Davan über den globalen Kunstmarkt und empathisches Zuhören.
Wenn ihr Gedanken habt oder Fragen zur Folge, Ideen für Gäste oder sonstige Kommentare, dann schreibt uns gerne über Social Media oder an hallo@despudelskern.de. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns am besten als Podcast. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr dem Pudel 5 Sterne schenkt und die Folge mit euren Freundinnen teilt.